Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Debatte.
Und dazu begrüßt Sie Gerhard Schröder heute am 1. Mai. Am Tag der Arbeit wollen wir uns mit der Zukunft der Arbeit beschäftigen. Schon oft ist ja das Ende der Arbeitsgesellschaft prophezeit und beschrieben worden. Jetzt haben wir so viele Beschäftigte wie fast nie zuvor. Aber wird das so bleiben? Wie verändert sich die Arbeitswelt durch Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Robotik? Darüber wollen wir diskutieren in den kommenden 55 Minuten mit Sabine Pfeiffer. Sie ist Arbeitssoziologin an der Universität Nürnberg mit dem Schwerpunkt digitale Transformation. Guten Tag, Frau Pfeiffer.
Hallo.
Robert Fuß ist uns per Telefon zugeschaltet, wie auch Frau Pfeiffer. Er arbeitet bei der Industriegewerkschaft Metall, hat dort Projekte zu Crowdworking und digitalen Plattformen aufgebaut. Hallo, Herr Fuß.
Hallo, Herr Schröder.
Und dritter im Bunde ist Martin Kschiftschinski. Er leitet die Forschungsgruppe Globalisierung, Arbeit und Produktion am Wissenschaftszentrum Berlin. Guten Tag.
Ja, hallo, schön hier zu sein.
Mobil arbeiten, das ist ja zurzeit das Gebot der Stunde, Corona sei Dank. Und einige sagen auch, das ist schon ein bisschen Zukunft der Arbeit, die wir da erblicken. Frau Pfeiffer, Sie sind uns ja aus dem Homeoffice zugeschaltet. Welche Erfahrungen machen Sie mit mobilem Arbeiten zurzeit?
Bei mir ist es, glaube ich, der Unterschied gar nicht so groß. Als Professorin kann und darf man ja arbeiten, wo man möchte, auch sonst. Und vieles, was wir tun, wenn wir nicht Feldforschung betreiben, also in Betrieben vor Ort forschen,
also für
findet
Sie
sowieso am Schreibtisch statt. Insofern ist der Unterschied nicht ganz so groß. Wir treffen uns im Team virtuell einmal in der Woche, in der Runde, und das klappt bislang ganz gut.
Robert Fuß, ebenfalls per Telefon zugeschaltet. Wie verändert die Corona-Krise unseren Blick auf Homeoffice und mobiles Arbeiten? Wie erleben Sie das bei der IG Metall?
Ja, unser Blick bei der IG Metall und unsere Praxis haben sich dramatisch verändert. Normalerweise ist ja die Vorstandsverwaltung ein offenes Haus. Wir haben eine Kantine unten, wir haben einen Laden, in dem Geflüchtete betreut werden. Das ist alles zu. Wir haben Pi mal Daumen 500 Beschäftigte in Frankfurt. Der Großteil ist mittlerweile im Homeoffice. Es sind je nach Tag so noch 100 bis 150 Menschen im Haus unter Einhaltung strikter Arbeitsschutz- und Hygienevorschriften. Und ja, wir machen zum einen die Erfahrung, dass es gar nicht nötig ist, so viel in der Welt rumzufahren. Also Videokonferenzen und Ähnliches haben dramatisch zugenommen. Auf der anderen Seite merkt man auch, dass die kein vollwertiger Ersatz sind für Spontankommunikation oder offene Türen in den Büros. Also es führt zum einen zu Effizienzgewinnen, aber zum anderen auch zu deutlichen Verlusten. Es ist ein komplett anderes Arbeiten geworden.
Neben mir hier im Funkhaus in Berlin sitzt Martin Kschiftschinski. Homeoffice, mobiles Arbeiten, erleben Sie das als Erleichterung oder eher als Erschwernis?
Ich persönlich muss sich zugeben, ich erlebe es eher als Erschwernis, weil die Ansprüche an Kommunikation nicht gesunken sind. Und wir tun alles Mögliche, das ist ja angesprochen worden, um das per Videokonferenzen, per Telefon zu kompensieren, soweit es geht. Aber die Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen an bestimmten Themen lässt sich nicht immer so leicht replizieren. Von daher erlebe ich es als Erschwernis. Zugleich glaube ich schon, das ist auch schon angeklungen, dass es eigentlich so eine Art Kulturbruch sein wird in der Arbeitswelt und tatsächlich auch ein bisschen längerfristige Folgen haben wird.
Das ist ja sozusagen ein Crashkurs in Sachen mobiles Arbeiten, den wir derzeit erleben, notgedrungen, zwangsweise wegen der Corona-Krise. Vorher haben sich ja viele schwer getan damit. Woran hat das eigentlich gelegen, Herr Fuß, Herr Kschiftschinski, Frau Pfeiffer, an den Beschäftigten, die Digitalisierungsmuffel sind, oder an den Arbeitgebern, die nicht so richtig wollten?
Ich glaube, dass es auf der einen Seite in vielen Berufen, Tätigkeiten ja auch wirklich faktische Grenzen gibt, inwieweit man überhaupt mobil arbeiten kann. Das muss man ja sehen. Und das ist sicherlich einer der Gründe, warum mobiles Arbeiten vor allem im Dienstleistungssektor und eher bei Führungskräften, leitenden Angestellten bislang verbreitet gewesen war. Aber dann kommt noch so eine typisch vielleicht doch deutsche Anwesenheitskultur in den Betrieben dazu. Die Erwartung, dass man Leistung auch zeigt, indem man präsent ist, indem man einspringt, verfügbar ist. Und ich glaube, da haben die Erfahrungen der letzten Wochen vielleicht in einigen Betrieben zu einem gewissen Brüchen oder Rissen zumindest in dieser Anwesenheitskultur geführt.
Ja, sind diese Vorbehalte, Frau Pfeiffer, sind die gebrochen? Erleben wir einen Kulturwandel? Wird sich das nicht wieder zurückdrängen lassen?
Ja und nein. Also zum einen, glaube ich, entzaubert sich für manche, die sich immer ins Homeoffice gewünscht haben und vielleicht leider am Arbeitgeber, am Chef, an den Vorgesetzten gescheitert sind mit ihrem Wunsch, entzaubert vielleicht sich auch ein bisschen, dass Homeoffice natürlich nicht einfach auch nur die gute Arbeitswelt ist und das Büro, der Betrieb, die schlechte Arbeitswelt, sondern viele erleben jetzt natürlich im Moment noch mal besonders, weil natürlich auch viele die Situation haben, dass die Kinder anders und mehr zu Hause sind, als sie es in anderen Zeiten wären. Aber es zeigt sich doch, glaube ich, bei vielen auch, dass Homeoffice eben auch seine eigenen Stressfaktoren hat, seine eigenen Restriktionen und Beschränkungen und möglicherweise, es hängt vielleicht auch ein bisschen davon ab, wie lange diese ganze Phase dauern wird, werden vielleicht auch viele sehr glücklich wieder zurück in den Betrieb kommen danach, weil natürlich vieles fehlt, was sich auch mit Videokonferenzen nicht so einfach kompensieren lässt, wie der Schwatz in der Schlange in der Kantine mit jemand aus einer vielleicht ganz anderen Abteilung, den man gar nicht kennt. Des guten Morgen des freundlichen Pförtners am Werkstor und so weiter. Also Betrieb ist ja ein sozialer Ort und der geht uns vielleicht am Ende doch mehr ab, als wir im Moment noch glauben oder vielleicht schon beginnen zu spüren. Ich bin da gar nicht so sicher, ob der Switch deswegen so endlich ist, weil wir vielleicht auch sehen, was uns alles abhanden kommt, wenn wir alle und vor allem für längere Zeit im Homeoffice verschwinden.
Herr Fuß, sehen Sie das auch so, eine Entzauberung des mobilen Arbeitens, der Vorzüge, die viele ja immer auch prophezeit haben, mehr Flexibilität, Vereinbarkeit von Familie und Arbeit, das ist dann alles einfacher?
Ich teile die Analyse, dass Homeoffice und mobiles Arbeiten in der Vergangenheit oft begriffen wurden und praktiziert wurden als Privileg von Führungskräften. Und dass in vielen Unternehmen es eine Präsenzkultur gab, da galt derjenige als fleißig, der da war, physisch da war, der Vorgesetzte hat gesehen, der Mensch ist da, der arbeitet bestimmt, ich habe den Zugriff auf den. Und das hat auch zu deren Sicherheit beigetragen. Und die hat man so ungern ins Homeoffice entlassen, weil man ja kompletten Kontrollverlust befürchtet hat. Das hat oft eine Rolle gespielt. Und jetzt haben wir natürlich diesen Schub erlebt durch die Corona-Umstände, die dazu geführt haben, dass viele ins Homeoffice mussten, weil ansonsten die Arbeitsfähigkeit ja gar nicht mehr gegeben wäre. Und die spannende Frage, da bin ich auch bei der Frau Pfeiffer, ist tatsächlich, wenn das alles vorbei ist, führt das eigentlich zu einem nachhaltigen Wandel? Wir erleben im Moment einen spontanen globalen Feldversuch bei der Digitalisierung. Und die hat aber auch noch mal besondere Umstände. Sie haben das eben angesprochen mit den Kindern. Also ich habe jetzt über Videokonferenzen die Wohn- und Arbeitszimmer zahlreicher Kolleginnen und Kollegen kennengelernt. Das war ganz nett. Ich kenne aber mittlerweile auch deren Kinder. Und das war gerade jetzt nicht so nett. Das wäre auch nicht der Normalzustand, weil im Moment natürlich die Kinder zu Hause sind, weil Schulen und Kitas geschlossen sind. Und gerade die Eltern in Homeoffice jetzt vor einer unheimlichen Zerreißprobe stehen. Also früher gab es mal dieses Leitbild, auch gerne praktiziert so in Bildern. Die Frau, es sind übrigens meistens dann Frauen, die haben den Laptop vor sich stehen und das Kind auf dem Schoß. Wer das mal versucht hat, so zu arbeiten, der weiß, das geht gar nicht.
Eine Erfahrung, die also jetzt auch viele Männer machen.
Klar. Ja, genau. Das ist vielleicht auch noch mal ganz hilfreich, dass jetzt Männer auch das spüren von wegen, dass das bisschen Haushalt und das bisschen Kinder sich nicht von allein erledigen und dass Kinder auch betreuungsbedürftig sind. Das macht natürlich auf der einen Seite total Spaß, nah an den Kindern zu sein. Aber es macht nochmal einen deutlichen Unterschied, habe ich das für ein oder zwei Tage in der Woche. Und unsere Empfehlungen waren ja immer, wenn man Homeoffice macht, dann geht die Tür von dem Arbeitszimmer zu und man arbeitet da und man macht nicht nebenbei Küche, Haushalt und Ähnliches. Also so viel Multitasking geht gar nicht. Von daher machen wir das tatsächlich im Moment unter besonderen Bedingungen. Aber es hat einen unheimlichen Schub ausgelöst, dass das eben doch geht, dass man Betrieb aufrechterhalten kann, dass es zu neuen Freiräumen führt. Das wird das eigentlich Spannende sein, von wegen, wie wird das eigentlich, wenn wieder Normalbetrieb ist, wenn Schulen und Kindergärten wieder offen sind, fallen wir dann zurück in alte Zeiten oder gibt es Lerneffekte daraus?
Ich glaube durchaus, dass da nachhaltigere Effekte entstehen werden, weil ja doch Unternehmen jetzt sehen, dass sie in die entsprechende Infrastruktur investieren müssen. Ich höre jetzt immer wieder auch so von Kollegen aus den Betrieben, die sagen, oh Mann, die Rechnungen liegen auf dem Schreibtisch im Büro und können nicht bearbeitet werden, weil man einfach bestimmte Prozesse nicht digitalisiert hat. Auch weil man bislang zögerte, eben Beschäftigten, die keine Führungskräfte sind, auch Zugriff innerhalb der Systeme zu gewähren. Ich glaube, da werden die Unternehmen investieren. Insofern erwarte ich da schon auch Veränderungen.
Herr Fuß, Sie haben das ja gesagt, das ist im Prinzip ein ungeplanter Feldversuch, also ohne Vorbereitung und eigentlich ohne Planung. Frau Pfeiffer, was brauchen wir denn da für Vorbereitungen, für Voraussetzungen, dass das besser klappt von zu Hause?
Also wir machen gerade so eine kleine Studie, wie Menschen in unterschiedlichsten Berufen im Moment mit der Situation umgehen. Und was sich da zeigt, ist, dass doch auch relativ viele Menschen, mit denen wir da sprechen, die im Homeoffice sitzen, deswegen im Homeoffice sitzen können, weil sie privat, digital ziemlich gut ausgestattet sind. Also besser, als sie es am Arbeitsplatz wären und sozusagen das private Handy zum Beispiel für den Videocall verwenden oder den privaten Laptop. Und das finde ich ganz spannend, weil wir eigentlich in den letzten Jahren in der Digitalisierungsdiskussion sehr häufig gehört haben, dass die Digitalisierung so angeblich zögerlich vorangeht, weil die Menschen in Deutschland vor allem wurde häufig betont, dass es eine große Angst gäbe vor der Digitalisierung, was ich nie geteilt habe, diese Diagnose. Aber jetzt sehen wir ja, es hat erstaunlich smooth geklappt. Überall. Und das kann ja sich nur erklären damit, dass zum einen auch Beschäftigte mit ihren privaten digitalen Geräten, Zugängen mit ihrem privaten WLAN zu Hause und so weiter teilweise in die Bresche springen, da wo das eben betrieblich nicht gewährleistet war bislang als Infrastruktur. Und zum anderen, dass offensichtlich die meisten Leute überhaupt kein Problem haben, relativ smooth mit unterschiedlichsten Tools zu arbeiten, die jetzt auf einmal nötig werden. Also dieses große Unken darüber, dass die Digitalisierung deswegen zögerlicher fährt, als sich manche das zumindest erwartet haben, lag ganz offensichtlich nicht an den Beschäftigten. Das finde ich eigentlich eine schöne Geschichte. Ansonsten wissen wir natürlich seit langem, und es wird ja lange schon diskutiert, dass wir in Deutschland hinten dran sind mit dem Breitbandausbau, dass sich viele Firmen schwer tun oder manchmal ein bisschen blauäugig damit umgegangen sind, dass man eine sichere Cloud braucht, wenn man digital mobil arbeiten ermöglichen will, dass man auch Leute schulen muss und all diese Dinge. Also da gehört ja einiges dazu und da denke ich, sind wir jetzt vielleicht auch manche Firmen ein bisschen aufgewacht, wo sich eben zeigt, es sind schon auch strategische Entscheidungen und Entscheidungen, die auf Führungsebene getroffen werden müssen. Aber ganz offensichtlich sind die Beschäftigten gar nicht das Problem.
Herr Fuß, wie muss denn das Homeoffice aussehen, damit es funktioniert?
Ich finde, das ist eine sehr interessante Frage. Und ein Punkt, den ich gespiegelt bekomme, ist zum Beispiel aus Arbeitsschutzsicht die ganzen Fragen von Pausen bei Bildschirmarbeit. Arbeitsmediziner empfehlen, nicht haben empfohlen, sondern empfehlen pro Stunde 5 bis 10 Minuten Pause. Und zwar 5 bis 10 Minuten, in denen man auch nichts anderes macht, sondern tatsächlich Pause macht. Das, was ich hier gerade mitbekomme, ist, weil das ja total praktisch ist und man dann auch Online-Kalender hat, da wird getaktet ein Online-Meeting nach dem anderen. Da sind keine Verteilzeiten mehr, sonst was. Leute erzählen, sie starren stundenlang auf den Bildschirm. Ich möchte gar nicht wissen, wie beleuchtet so manches Arbeitszimmer ist, was da für Sitzgelegenheiten sind, ob es Möglichkeiten gibt, auch mal die Sitzposition zu wechseln oder Ähnliches. Also da ist auch noch eine Menge, wo im Moment gesagt wird, das mache ich jetzt mal eben spontan, das gebietet die Not. Aber ein Großteil der Homeoffice-Arbeitsplätze würden wahrscheinlich bei einer Arbeitsplatzbegehung durch die Berufsgenossenschaft glatt durchfallen. Das muss man eben auch sehen. Das heißt nicht, dass wir zurückdrehen wollen und alle müssen am Arbeitsplatz im Büro sitzen, weiß Gott nicht. Aber im Moment, weil wir eben auch eine Krisensituation haben, erleben wir, dass gerade bei Arbeits- und Gesundheitsschutz in den eigenen 4 Wänden auch mal oft 5 Grad sein gelassen werden. Und das kann natürlich auch kein Dauerzustand sein.
Viel Stress kann Homeoffice dann erzeugen, wenn auch die Grenzen nicht mehr so ganz klar sind. Wer legt eigentlich fest, wann ich angefangen habe zu arbeiten und wann ich aufhöre, ob ich eine Mail noch abends um 21 oder 22 Uhr beantworten muss. Herr Kschiftschinski, brauchen wir da klarere Regeln dafür, wie die Arbeitszeit festgelegt wird, oder reicht das, wenn das auf Vertrauen basiert?
Da bin ich gespalten. Wir wissen ja, dass es in sehr vielen Unternehmen nicht genau reguliert ist. Und wir wissen auch aus Studien, dass Menschen, die mobil arbeiten, auch in der Woche länger, mehr Stunden arbeiten als solche, die es nicht tun unter vergleichbaren Tätigkeiten. Das heißt, es gibt dieses Entgrenzungsproblem. Jetzt muss ich zugeben, als Wissenschaftlerin, Wissenschaftler, die über ihre eigenen Arbeitsaufgaben bestimmen kann, ist es durchaus auch ein Vorteil. Ich glaube, dass es aber insgesamt dann doch mehr Regeln braucht, gerade in Tätigkeiten, die doch einer starken Kontrolle unterliegen, selbst wenn sie mobil ausgeführt werden, weil wir da eben schon auch beobachten, dass der Arbeitsrhythmus da eben nicht selbst gestaltet werden kann, dass Pausen fehlen. Ich glaube auch, das Thema tatsächlich auch der Überwachung wird dann nochmal relevant werden, denn gerade wenn man nicht vor Ort präsent wird, wird es sowohl seitens der Unternehmen Thema sein, wie erfasse ich eigentlich überhaupt die Tätigkeit? Quasi registriere ich dann quasi die Einlog-Zeiten? Wie wird das gespeichert? Wie wird das ausgewertet? Da kommen also eigentlich eine Reihe von durchaus auch sensiblen Punkten auf und zu, die tatsächlich gesetzlich, aber kollektivvertraglich auf Basis von Betriebsvereinbarungen reguliert werden müssen.
Mhm. Frau Pfeiffer, helfen da Vereinbarungen etwa? Nach 20 Uhr muss man nicht mehr erreichbar sein, muss man auch nicht mehr antworten?
Also die helfen, da geht es aber auch natürlich um eine Kultur im Unternehmen, also dass es eben auch nicht informell erwartet wird, auch zwischen Kolleginnen und Kollegen übrigens. Also es kann natürlich auch im Team ein wechselseitiger Erwartungsdruck entstehen. Das muss nicht immer nur von oben gewünscht sein oder signalisiert werden, sondern das kann natürlich vor allem dann, wenn, darüber muss man, glaube ich, dann auch reden. Es geht nicht nur darum, ob die Arbeit sozusagen entgrenzt ist, was die Arbeitszeit und den Arbeitsort angeht. Damit hätten wahrscheinlich auch die meisten Beschäftigten gar kein Problem, sondern wenn dazu kommt, dass die Arbeit extrem intensiviert ist, also wenn man eben die E-Mail nachts noch beantworten muss, weil man weiß, dass man morgen früh schon wieder so viel auf dem Tisch hat und die To-Do-Liste überquillt und man eigentlich eh schon nicht mehr hinterherkommt, dann ist das was anderes, als wenn ich sage, ach, die beantworte ich jetzt noch, damit mein Kollege morgen früh entspannt weitermachen kann. Also die entscheidende Größe aus meiner Sicht, und das sehen wir in unserer Forschung auch, gerade in den Bereichen, wo Menschen auch relativ selbstbestimmt arbeiten können, wenn sie keine Chance haben zu sagen, ich habe schon 3 Projekte und ehrlich, ich kann jetzt kein viertes noch dazu nehmen. Also es geht auch um die Frage, habe ich denn die ausreichenden Zeitressourcen für das, was getan werden muss? Und kann ich darüber mitreden und auch mal eine rote Linie ziehen als Beschäftigter? Dann ist, glaube ich, die Frage, ob ich auch mal abends eine E-Mail oder am Wochenende beantworte, nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist, bin ich so vollgepackt, dass ich eigentlich zum Beispiel auch den Urlaub nicht Urlaub sein lassen kann, weil ich genau weiß, wenn ich jetzt 3 Wochen nichts mache und mich erhole, was eigentlich geboten wäre, dann holt mich das danach ein, weil da niemand ist, der meine Sachen wegarbeitet und ich dann sozusagen in der ersten Woche nach dem Urlaub den GAU erlebe am Arbeitsplatz und jede Erholung sowieso wieder weg ist. Dann fange ich natürlich an, auch im Urlaub E-Mails zu beantworten, letztlich um mich selbst zu schützen. Und da, denke ich, muss man eigentlich mehr hinschauen als auf die Frage, wann und wo wird es getan.
Aber die ständige Erreichbarkeit schafft natürlich überhaupt die Möglichkeiten, dass ich dann auch abends noch die Mail beantworte oder einen Entwurf noch schnell fertig mache, weil der ja am anderen Morgen da sein muss.
Das schafft die Möglichkeiten, aber es ist aus meiner Sicht nicht die Ursache, wenn es zum Leidensdruck wird. Dann steckt die Ursache woanders und die liegt im Normalfall darin, dass man zu wenig Zeit hat insgesamt für das, was getan werden muss.
Herr Fuß, in der Metallindustrie gibt es ja eine ganze Reihe von Betriebsvereinbarungen zum mobilen Arbeiten, zum Homeoffice, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch geschaffen, um überhaupt dieses Tor zu öffnen, um Möglichkeiten zu institutionalisieren für Homeoffice, für mobiles Arbeiten. Wie ist denn dieses Problem der Entgrenzung oder nennen wir es auch Selbstausbeutung geregelt? Gibt es da vernünftige, praktikable Regeln?
Ich finde es gut, dass Sie das ansprechen, weil wir nicht nur Betriebsvereinbarungen, das heißt betriebliche Regelungen haben, sondern wir haben tatsächlich für die Metall- und Elektroindustrie vor 2 Jahren Tarifverträge zu mobilen Arbeiten geschlossen. Und Da kann man nicht alles bis ins Detail regeln, das ist völlig klar. Aber da ist zum Beispiel drin geregelt, dass die Einhaltung der Dauer von gesetzlicher und tariflicher Arbeitszeit zu gewährleisten ist, dass es keine Verpflichtung gibt, mobil erreichbar zu sein, dass Arbeit an Urlaubstagen unzulässig ist. Und auch zu dem Thema Ruhezeiten, was ja oft das Beispiel ist, gesetzlich beträgt die Ruhezeit 11 Stunden. Nach diesem Tarifvertrag kann man sie auf 9 Stunden begrenzen bzw. reduzieren. Allerdings auch nur dann, wenn der Beschäftigte Anfang und Ende der Arbeit selber festgelegt hat. Das heißt, dieses Klingeln auf Anruf und du musst jetzt wieder geht danach nicht. Da haben wir also zumindest Rahmenbedingungen geschaffen in Flächentarifverträgen, die das garantieren. Ich bin dabei, dass man sagt, das ist aber jetzt immer noch eine Frage von Selbststeuerung und von dem Druck, mache ich die eine E-Mail noch, setze ich mich noch an die Präsentation, dann ist es wenigstens fertig und dann habe ich es vom Tisch und Ähnliches. Das ist aber nach meiner Wahrnehmung nicht nur unbedingt ein Problem von mobiler Arbeit, das muss man ehrlicherweise sagen, sondern das ist ein Problem von Angestellten-Tätigkeiten sonst auch, weil wir kennen ja auch sonst das Phänomen, dass Leute noch im Büro bleiben, in übelsten Fällen sogar erst ausstechen, dann wieder hochgehen ins Büro, damit es keiner mitkriegt und die Sachen noch fertig machen. Wir sind da, finde ich, jetzt vorne dran. Das sind Tarifverträge, die gelten natürlich immer nur dann für den jeweiligen Industriebereich und auch nur da, wo es Tarifverträge gibt, die wir abgeschlossen haben. Das heißt, wir sind da quasi wieder mal Vorreiter gewesen für gesetzliche Regelungen, die in dem Feld noch ausstehen.
Mehr Flexibilität, mehr Arbeitszeitsouveränität vor allem, das wollen viele Beschäftigte. Das haben viele Umfragen ergeben. Wir haben jetzt gerade diskutiert, mobiles Arbeiten kann da vielleicht helfen, aber die Grenzen haben wir auch schon beschrieben. Wenn wir jetzt darüber reden, mehr Arbeitszeitsouveränität etwa, um Kinder zu erziehen, Angehörige zu pflegen, worauf müssen wir da schauen, um das auch möglich zu machen, um auch gerade gesellschaftlich wichtige Dinge zu organisieren, wie zum Beispiel Kinderbetreuung? Ist da dieses starre Festhalten an Wochenarbeitszeiten eigentlich noch zeitgemäß?
Also insgesamt, denke ich, ist das Thema Arbeitszeit schon sensibel und eine Festlegung der Arbeitszeiten, auch eine Begrenzung der Arbeitszeiten, auch sogar eine neue Debatte über eine Verkürzung der Arbeitszeiten halte ich durchaus für aktuell und für relevant. Wie viel Flexibilität man da einbaut, hängt aus meiner Sicht tatsächlich davon ab, wie auch die Bedingungen in den Unternehmen, in den Branchen sind, inwieweit Vertrauensarbeitszeit wirklich etwa so praktiziert wird, dass da die Interessen der Unternehmen genauso wie der Beschäftigten ausbalanciert werden, dass da eben diese Autonomie besteht, Anfang und Ende zu setzen. Insofern ist es auch etwas, was reguliert werden muss, wo man auch eine gute Mischung finden muss zwischen allgemein geltenden Regeln und dann spezifisch für die Branche, für den Betrieb entwickelten Lösungen.
Herr Fuß, die IG Metall hängt ja nach wie vor an der 35-Stunden-Woche, aber für viele war das ja ganz interessant, dass mit dem vorletzten Tarifvertrag da ein neuer Weg beschritten wurde, in dem nämlich gesagt wurde, die 35 ist vielleicht nicht mehr das Entscheidende, sondern die Möglichkeit, davon auch abzuweichen, sowohl nach unten, wenn man dieses Bedürfnis hat, wie auch dann in Phasen, wo man vielleicht nicht mehr mit Kindererziehen beschäftigt ist, sondern vielleicht sagt, jetzt möchte ich richtig reinhauen, vielleicht auch Karriere machen, dann arbeite ich 40 Stunden. Ein Paradigmenwechsel bei der Gewerkschaft?
Ja, aber ein Paradigmenwechsel finde ich auch in der Haltung der Beschäftigten, weil wir haben ja mit den Tarifverträgen ganz neues Element geschaffen. Wir haben eine Möglichkeit, dass es den sogenannten T-Zug gibt. Das heißt, die Beschäftigten können wählen, ob sie Geld wollen oder unter bestimmten Voraussetzungen Zeit nehmen. Das heißt, bis zu 8 freie Tage. Und die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, da haben Hunderttausende die Zeitoption gewählt, gerade in Schichtarbeit, und haben gesagt, Das mit dem Geld ist mir in meiner Situation gar nicht so wichtig. Ich möchte Zeit haben für mich und meine Angehörigen, meine Hobbys oder sonst was. Und deshalb sehe ich das gar nicht so als Diskussion von wegen, es müsse auch wieder raufgehen mit der Arbeitszeit, sondern wir bekommen deutlich zu spüren, die Beschäftigten haben eher das Bedürfnis, runterzugehen mit der Arbeitszeit, Zeit für sich zu haben und vor allen Dingen bei dem Thema Arbeitszeitsouveränität oder der Frage, wem gehört eigentlich die Zeit, selber darüber bestimmen zu können, wann sie diese Zeit nehmen und nicht permanent auf Abruf bereit zu sein, dann zu arbeiten, wenn es der Chef oder das betriebliche Belang möchte. Wir sagen immer, Solidarität ist keine Einbahnstraße und Flexibilität ist auch keine Einbahnstraße. Das heißt, wenn die Unternehmen verlangen, sie wollen flexibles Arbeiten und verlangen das von den Beschäftigten ab, dann entsteht auf der anderen Seite legitimerweise der Anspruch der Beschäftigten zu sagen, das, was ich da an Flexibilität gebe für die Firma, für das Unternehmen, das möchte ich an der anderen Seite auch von Flexibilität und Souveränität für mich selber zurückhaben. Von daher sehe ich gar nicht die Diskussion, dass es unbedingt nach oben gehen muss. Nach unten finde ich eigentlich das eigentlich Spannende.
Das wundert mich jetzt nicht, Herr Fuß. Nach oben hat die Gewerkschaft da immer Probleme gehabt zu sagen, Beschäftigte, die länger arbeiten wollen, die sollen das auch können. Frau Pfeiffer, reicht Ihnen das, was Sie da gerade so in Bewegung gerät? Oder würden Sie sich da mehr Flexibilität von auch den Tarifparteien wünschen, dass sie mehr auf Bedürfnisse der Beschäftigten eingeht, in beide Richtungen?
Also ich glaube, dafür sind ja Tarifauseinandersetzungen und Tarifvereinbarungen auch da, dass man versucht, möglichst die Belange beider Seiten in einem natürlich dann letztlich immer Kompromiss irgendwie in möglichst gute Regeln zu gießen. Was wir natürlich nicht vergessen dürfen, Herr Fuß hat es schon angesprochen, wenn wir jetzt natürlich von Tarifbeschäftigten in der IG Metall reden, dann haben wir sozusagen ja vergleichsweise noch die heile Arbeitswelt, wo auch Beschäftigte gut genug organisiert sind, dass ihre Gewerkschaft stark genug sein kann, dass sie auch eine Stimme hat und dass es eben auch möglich sein kann, gute Kompromisse auszuhandeln. Die kommen ja nicht von alleine, sondern die kommen, wenn beide Seiten sozusagen auch einen Hebel haben, mit dem sie in die Verhandlung gehen können. Wir haben aber wahnsinnig viel Beschäftigte in Deutschland und leider zunehmend in den letzten Jahren, deren Betriebe eben nicht im Tarif sind, und wo diese üblichen Mechanismen, die ja auch aus historischer Erfahrung entstanden sind, nämlich dass man sagt, ja, es gibt eben oft unabhängig von den Personen unterschiedliche Interessen auf Seite von Kapital und von Arbeit und man hat Mechanismen gefunden, wie man diese gut aushandeln kann. Das kann konfliktreich sein, aber es verläuft quasi immer trotzdem in zivilisatorischen Bahnen sozusagen. Mhm. Und wir haben aber leider immer mehr weiße Flecken in unserer Landschaft, wo diese Mechanismen nicht greifen, wo Betriebe nie mitgemacht haben oder da ausgestiegen sind. Und das ist schon ein Problem, weil wir natürlich eine immer heterogenere Beschäftigtenstruktur bekommen. Das sehen wir in den letzten Jahren deutlich auch in den Daten. Damit sind genau solche Fragen wie Flexibilität, die wir eigentlich gesamtgesellschaftlich organisieren müssen und regulieren müssen und gute Wege finden müssen, innovative Wege auch finden müssen. Das sind ja auch alles Themen, die an ganz vielen Stellen außerhalb des Betriebs Folgen haben. Ich kann nicht Arbeit flexibilisieren, wenn gleichzeitig Kinderbetreuung nicht flexibel werden kann. Mhm. Wenn da aber die Arbeitsbedingungen so sind, dass man sowieso sich schwer tut, gut ausgebildete Menschen zu finden, die in den Bereichen arbeiten, dann wird es nicht einfacher, wenn man denen jetzt auch noch ganz viel Zeitflexibilität abverlangt. Also da beißt sich die Katze schnell in den Schwanz und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir, und nichts, glaube ich, zeigt es auch so deutlich wie eine Krise wie jetzt, dass wir schon auch weiterhin große Anstrengungen darin stecken müssen und vielleicht wieder mehr als in den letzten Jahren, dass die Arbeitsbedingungen von Menschen in unterschiedlichen Berufen, in unterschiedlichen Beschäftigtenbereichen nicht zu sehr auseinanderklaffen, weil wir am Ende dann keine guten Regeln kriegen und es sozusagen so einen Wettbewerb nach unten gibt. Und der hilft am Ende niemandem. Und ich glaube, ich hoffe, das ist eine der Erkenntnisse, die wir aus dieser Krise mitnehmen, dass diese Ungleichheit auch zwischen Berufen, zwischen Tätigkeiten, auch was Arbeitsbedingungen angeht, was Bezahlung angeht und so weiter. Wir müssen einfach generell wieder mehr über Qualität von Arbeit für alle reden. Und deswegen glaube ich auch, dass diese Diskussion über Arbeitszeit, Arbeitsort, Flexibilität, Homeoffice, man muss sich immer vor Augen halten, dass das eine Diskussion ist, die auch für viele Tätigkeiten sachlich gar nicht möglich ist. Also wenn ich Patienten betreue, dann muss ich da ab und an mal ans Krankenbett. Wir lernen gerade, dass Schule irgendwie und Uni irgendwie auch virtuell geht. Wir wissen aber, dass natürlich sowas wie Erziehung oder auch Ausbildung, die auch davon lebt, dass man Dinge mal zeigt und vormacht, dass wir das nicht alles ins Virtuelle verlagern können. Alles, was in der Nähe von Maschinen stattfindet, was irgendwie stoffliche Aspekte hat, auch da haben wir die Grenzen von Flexibilisierung. Auch ich kann auch mir schlecht eine Baustelle vorstellen, wo jeder kommt und geht, wann er so möchte. Und das darf auch irgendwie nicht, finde ich, zu einer Ungleichbehandlung führen zwischen denen, die jetzt zufälligerweise einen Schreibtischjob haben und den anderen.
Deutschlandfunk Kultur, die Zeitfragen. Wir diskutieren über die Zukunft der Arbeit mit der Arbeitssoziologin Sabine Pfeiffer, mit Martin Kschiftschinski vom Wissenschaftszentrum Berlin und mit Robert Fuß von der IG Metall. Wir haben jetzt den Blick sehr auf mobiles Arbeiten. Was bringt das für Möglichkeiten gerichtet? Nun bringt die Arbeitswelt durchaus auch noch mehr durch den technologischen Wandel an Entwicklung mit sich. Digitalisierung, Robotik, künstliche Intelligenz, die Stichworte sind hier auch schon gefallen. Und das verändert das Zusammenarbeiten, das verändert die Wirtschaft vermutlich in den nächsten Jahren in einer Weise, die wir uns noch gar nicht so ganz vorstellen können. Es gibt dazu Studien, die sehr unterschiedlich sind. Einige prophezeien, dass wir millionenfachen Arbeitsplatzverlust haben werden durch Rationalisierung, durch Automatisierung. Viele Tätigkeiten werden einfach nicht mehr nötig sein. Andere sagen, auf der anderen Seite entstehen so viele neue Jobs, dass unter dem Strich diese Bilanz positiv sein kann. Also sehr unterschiedliche Prognosen dazu, wissenschaftliche Erhebungen. Herr Kschiftschinski, trauen Sie sich dazu zu sagen, wer hat da recht? In welche Richtung kann oder wird sich das entwickeln? Oder ist das gar nicht abschätzbar?
Ja, jetzt hört ja der eine oder andere mit. Insofern sollte ich vorsichtig sein. Dennoch habe ich da eine ziemlich feste Position. Ich halte die Fixierung der heutigen, gegenwärtigen Diskussion auf Automatisierung und massiven Arbeitsplatzverlust für falsch. Wir machen ja sehr viel Forschung auch in der Industrie. Geht es bei sehr vielen Themen der Digitalisierung nicht um Substitution von Arbeit, nicht um Automatisierung, auch wenn das existiert. Ja, aber die große technologisch bedingte Massenarbeitslosigkeit sehe ich nicht. Und man muss sagen, die Studien, die das prophezeien, beruhen oftmals weniger wirklich auf empirischer Analyse als auf so ein bisschen spekulativer Hochrechnung, wie viel Routine steckt denn in Tätigkeiten drin. Und da hat ja auch gerade meine Kollegin Pfeiffer ja auch gezeigt, wie falsch manche Einschätzungen sind, wie viel oftmals auch in Bereichen, die ja einfacher Arbeit geprägt sind, wie viel da auch an Problemlösung, an Improvisation, Kommunikation drin ist, die nicht routinisierbar sind. Also Automatisierung und Arbeitsplatzverlust glaube ich nicht. Allerdings schon massiver Wandel an Qualifikationen, die gebraucht werden. Und im Hinblick auf diese Frage, auf Investitionen in neue Qualifikationen, glaube ich, ist wirklich sehr viel zu tun. Gibt es erste Anstöße auch vom Gesetzgeber mit dem Qualifizierungschancengesetz, aber noch aus meiner Sicht sehr viel Probleme in den Unternehmen, wo, da kann nur kurz nur ein, zwei Stichworte, wo einerseits überhaupt längerfristige Entwicklungsplanung für Beschäftigte weitestgehend fehlt. Das gibt es immer für die Top-Talents, für die großen Manager. Aber wenn über Weiterbildung nachgedacht wird, geht es oft immer so kleine Häppchen. Ja, was brauchst du denn dieses Jahr? Mach mal dies. Aber wirklich Entwicklungswege, Planung fehlt. Und umso schwerer fällt es dann auch sinnvoll, wirklich digitale Formen des Lernens einzubinden, den Beschäftigten auch die Mittel in die Hand zu geben, weil einfach solche längerfristigen Entwicklungsprozesse, Perspektiven nicht da
sind. Herr Fuß, sind Sie da auch so optimistisch? Kein Jobverlust, keine Angst vor größerer Arbeitslosigkeit durch technologischen Wandel?
Also ich kenne diese Studie auch und in der Bewertung halte ich mich eigentlich an ein Zitat, von dem nicht klar ist, wer es eigentlich zuerst gesagt hat, nämlich Prognosen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Keiner von uns hat eine Glaskugel, um zu sagen, ob das am Ende mit einem massiven Abbau von Arbeitsplätzen einhergeht oder mit einem Zugewinn. Aber das, was uns klar ist jetzt schon, ist, Arbeitsplätze werden sich verändern. Digitalisierung wird immer wichtiger. Und damit ist Dreh- und Angelpunkt das Thema Qualifikation. Wenn ich das nicht in die Hand nehme und nicht zusehe, dass Beschäftigte fit sind für den digitalen Wandel, dass Arbeitsplätze sich anpassen, angepasst werden, die Beschäftigten mitgenommen werden, dann endet das natürlich über mangelnde Qualifikation auch in Arbeitsplatzverlust. Und da sind Arbeitgeber gefragt, da sind auch wir gefragt. Wir haben schon seit langer Zeit einen Tarifvertrag zur Qualifikation geschlossen mit entsprechenden Rechten. Und dieser Teil des Wandels, der muss tatsächlich gestaltet werden. Das ist kein Naturgesetz, dass da Arbeitsplätze verloren gehen oder Ähnliches, sondern das ist, muss eine gemeinsame Anstrengung sein, dafür zu sorgen, dass es eine neue Qualität von Arbeitsplätzen gibt, zum einen. Und was mir besonders Sorgen macht, das bekommen wir jetzt auch gerade in der aktuellen Situation mit, dass die Gesellschaft sich nicht weiter spaltet in diejenigen, die online sind, digital sind. Wir kennen aus den Betrieben das Phänomen, dass diejenigen, die sowieso über hohe Qualifikationen verfügen, auch noch alle möglichen Schulungen dazu bekommen. Alle anderen werden abgehängt. Das merken wir jetzt auch gerade an den Schulen zum Beispiel, wo sich die Lehrer Sorgen machen, dass die einen Schüler digital wunderbar arbeiten können und da, wo die Eltern vielleicht nicht mal ein WLAN haben oder einen ordentlichen Computer, da wissen die nicht mal mehr, wo sie stecken. Und dass das Gleiche nicht passiert mit den Beschäftigten, das ist eigentlich unsere zentrale Sorge, dass das nicht noch weiter auseinandergeht, sondern dass wir durch die Digitalisierung niemanden verlieren, sondern alle mitnehmen. Das muss eigentlich eine gemeinsame Kraftanstrengung sein.
Na, das wollen wahrscheinlich alle, aber ist das so einfach? Ein bisschen Qualifizierung und dann nehmen wir alle mit und dann auch die, die vielleicht da nicht ganz so kreativ sind, auch nicht ganz so fit unterwegs in den digitalen Technologien, Frau Pfeiffer. Ist das so einfach?
Ja, in gewisser Hinsicht ist es, glaube ich, gar nicht so dramatisch mit der Digitalisierung, weil natürlich gerade die aktuellen Digitalisierungsphänomene auch deswegen ihren Siegeszug auch in unserem privaten Leben angetreten haben, weil sie einfach zu bedienen sind. Also weil ich eben nicht mehr wie früher erstmal auf Betriebssystemebene irgendwie rumfrickeln muss, bevor ich mit dem Teil irgendwas tun kann, sondern ich packe das Smartphone aus und kann es benutzen, auch ohne digitale Kenntnisse. Also insofern bin ich mir immer nicht so ganz sicher, ob Weiterbildung die Antwort ist. Weiterbildung ist immer wichtig, weil es ist natürlich ganz klar, dass Beschäftigte qualifiziert sein müssen. Und aber nicht nur wegen der Digitalisierung, sondern weil überhaupt die Arbeitswelt immer komplexer wird, immer schneller getakteter wird. Und das spüren auch Menschen in sogenannter Einfacharbeit. Das findet nicht nur im hochqualifizierten Bereich statt. Und Qualifizierung ist natürlich der Weg, der Menschen ermöglicht, auch in ihrem Erwerbsleben einen Aufstieg zu machen. Also es ist auch eine Frage von Teilhabe. Deswegen ist es aus meiner Sicht genauso wichtig wie E&E. Mhm. Ich glaube umgekehrt aber eher, also wenn wir Führungskräfte fragen oder auch Personaler fragen in Unternehmen, die eigentlich für solche Fragen zuständig sind, also wer soll denn hier welche Weiterbildung kriegen und welche Kompetenzentwicklungsprogramme wollen wir auflegen, wenn wir die in Interviews fragen in unserer Forschung, was genau brauchen denn welche Beschäftigtengruppen bei euch, damit sie für die aktuelle Digitalisierung, nicht die in 10 Jahren, von der wir alle nicht genau wissen, wie sie im Betrieb ankommt, sondern das, was so wirklich gerade passiert, was genau brauchen die denn? Wer muss denn programmieren können? Wer muss KI verstanden haben, nur ein bisschen oder richtig und so weiter? Da sind die auch blank. Die Antwort auf die Frage, was genau muss ich denn lernen, damit ich auf jeden Fall in der Digitalisierung, wie immer sie in Zukunft aussehen wird, sozusagen mitschwimmen kann, die kann ja auch im Moment keiner so ganz genau geben. Deswegen ist es aus meiner Sicht genauso wichtig oder vielleicht noch wichtiger als früher, dass wir es schaffen, und da sind wir nicht gut in unserer Gesellschaft und vor allem leider gar nicht besser geworden, dass möglichst viele Menschen von jungen Jahren an eine möglichst breite Bildungsbasis mitkriegen und wir jetzt nicht in die Falle laufen, die man auch immer mal wieder hört, dass man irgendwie glaubt, ich höre das auch manchmal von Firmen, sagen, naja, es gibt ja zu allem ein YouTube-Video, man muss das nur finden und da ist dann die Antwort drin. Das stimmt natürlich, wenn ich irgendwie eine Funktion in Excel nicht kenne und mir die aneignen will. Das stimmt aber für die meisten Fragen, die sich an Arbeitsplätzen stellen, die extrem spezifische Fragen sind und sehr betriebsspezifisch und tätigkeitsspezifisch, da finde ich natürlich keinen YouTube-Video. YouTube-Video.
Also was mache ich denn dann mit denen, Herr Kschiftschinski? Machen wir es konkret mit den Tausenden von Lkw-Fahrern oder Taxifahrern, die in den nächsten Jahren keinen Job mehr haben, weil es längst selbstfahrende Autos und Lkws gibt, die das machen, was Sie jetzt machen. Sage ich denen, werd doch Programmierer oder werd Systemadministrator oder?
Na gut, so einfach ist es sicherlich nicht. Allerdings würde ich einerseits sagen, die These, dass es in wenigen Jahren bereits stattfinden wird, ist so ein bisschen aus meiner Sicht ein Tick ein Schreckgespenst. Wir sehen ja die Digitalisierung, wir sehen die Entwicklung neuer Technologien. Allerdings vollzieht sich das aus meiner Sicht immer noch in einem Tempo, das bewältigbar ist für die Gesellschaft. Wenn eben sich die Unternehmen, die Tarifparteien der Stadt darauf einstellt, das heißt, es ist machbar. Das heißt, ein Teil dieser Person wird sicherlich auch der Lkw-Fahrer weiterhin arbeiten. So schnell wird das autonome Fahren dann doch nicht Einzug halten. Und für den anderen Teil stellt sich durchaus auch die Frage, welche Entwicklungswege könnte es eigentlich in der Logistik geben? Und das ist vielleicht noch eine Ergänzung zu dem, was meine Kollegin gerade gesagt hat. Zu oft wird Weiterbildung aus meiner Sicht in so Weiterbildungsknochen oder Bausteinen gedacht. Einfach so, welche Qualifizierung brauchst du jetzt, um das und das zu lernen? Aber wirklich eine Planung aufzusetzen, wo wollen wir in 5 Jahren, in 10 Jahren sein? Welche Personen brauchen wir und wie entwickeln wir unsere Leute dahin? Das muss man sagen, da fehlt auch eine Personalentwicklungskultur und es fehlen auch geeignete, gut ausgebildete Personalentwickler in ganz vielen Betrieben und Unternehmen. Und das ist eine Veränderung quasi, die aus meiner Sicht ganz wichtig wäre, einfach Leute, auch Personalentwickler in den Betrieben, in den Unternehmen einzusetzen, die sich überhaupt über so etwas Gedanken machen.
Beschäftigungen ändern sich, Qualifikationen ändern sich, da kann man was machen, eben mehr Qualifizierung, wie das organisiert werden muss, darüber könnten wir jetzt noch lange diskutieren, aber es gibt auch Veränderungen auf anderen Ebenen in der Art, wie wir zusammenarbeiten, wie Arbeit organisiert wird. Ein Trend, den wir seit einigen Jahren schon sehen, vielleicht ist das noch eine Nische, ob es so bleibt, können wir diskutieren, digitale Plattformen, auf denen Beschäftigte Aufträge annehmen können. Ein Beispiel ist vielleicht der Fahrdienst Uber, wo man als Taxifahrer mit seinem privaten Auto Aufträge übernehmen kann. Es gibt Clickworker, die überprüfen in Supermärkten die Preise und geben das auf ihrem Smartphone ein, bis hin zu Aufträgen, die von der Automobilindustrie vergeben werden und dann weltweit von Ingenieuren, wem auch immer, übernommen werden. Herr Fuß, Sie haben sich mit dieser Form der neuen Ökonomie seit Jahren beschäftigt, mit Crowdworking. Wie funktionieren diese Plattformen? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Sie haben recht, die IG Metall hat vor 7,5 Jahren angefangen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Seit mittlerweile fast 5 Jahren haben wir beim Vorstand der IG Metall ein Projekt dazu. Und diese Plattformen funktionieren in der Regel so, dass es zweiseitige Märkte sind. Das heißt, auf der Plattform wird Arbeit organisiert, dass die einen etwas anbieten und die anderen wollen das erledigen. Der Klassiker, Sie haben das eben angesprochen, da kann man das relativ einfach verstehen. Jemand will von A nach B fahren und ein anderer fährt von A nach B und nimmt ihn mit. Oder es gibt eben Texte, die man erstellen möchte, Programme werden erstellt oder getestet und Ähnliches. Und das findet auf digitalen Plattformen statt. Und das ist für diejenigen, die es machen, zum einen schön, weil es tatsächlich die Möglichkeit eröffnet, Arbeit zu verrichten. Das ist oft auch eine Gelegenheit, etwas dazu zu verdienen oder wenn man gar nicht vollschichtig arbeiten kann. Auf der anderen Seite haben wir halt festgestellt, es hat einen zentralen Mangel. Diese Arbeitsverhältnisse sind keine formellen Arbeitsverhältnisse über einen Arbeitsvertrag, sondern in der Regel sind die Menschen, die auf diesen Plattformen arbeiten, Solo-Selbstständige. Und das heißt, alles, was wir aus dem Arbeitsrecht kennen, das gilt für die nicht. Das heißt, es gilt kein gesetzlicher Mindestlohn, keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und Ähnliches. Und das führt dazu, dass ein deutliches Ungleichgewicht entsteht zwischen den Plattformen auf der einen Seite und denjenigen, die dort arbeiten, auf der anderen Seite.
Robert Fuß hat gesagt, das entscheidende Problem ist, das ist keine Begegnung auf Augenhöhe, sondern hier werden ungleiche Partner zusammengebracht. Man könnte ja auf der anderen Seite sagen, naja, Handwerker machen das genauso. Die bieten ihre Aufträge an. Ich repariere dein Bad und du bezahlst mir einen bestimmten Preis. Den verhandeln wir, ob wir das jetzt persönlich machen oder auf einer digitalen Plattform. Macht eigentlich keinen großen Unterschied. Also, wo ist das Problem, wenn das jetzt Beschäftigte machen, die neue Dienstleistungen anbieten? Warum ist das ein Problem?
Na, ich glaube, die angesprochene Machtansymmetrie, eben vom Kollegen von der IG Metall, die besteht ja darin, dass die Plattformen durchaus nicht nur neutrale Vermittler auf diesem Markt sind. Die Plattformen kontrollieren die Geschäftsbedingungen, sie kontrollieren die Ausführung der Arbeit, die Leistung, sie können die Marktteilnehmer ausschließen, sie entscheiden, welche Informationen sie über die anderen Marktteilnehmer, Auftraggeber bekommen, und daraus ergeben sich schon auch viele Konflikte. Ein Beispiel ist ja, da ist ja auch die IG Metall mit engagiert, die Konflikte um YouTube als Plattform, die sich sehr stark auch ein bisschen andere Themen drehen, als sie in klassischen Tarifkonflikten im Vordergrund stehen. Da geht es eben tatsächlich um Transparenz von Informationen, um Rechte des Zugangs zur Plattform, Verlässlichkeit bestimmter Bedingungen. Das sind also neue Themen, die sich für diesen Bereich ergeben, aufgrund dieser spezifischen Machtposition der Plattform zwischen den Leistungsanbietern und den Kunden.
Herr Fuß, was ist eigentlich das Problem, wenn Selbstständige ihre Arbeiten auf digitalen Plattformen anbieten? Das ist etwas, was wir schon seit vielen Jahren eigentlich kennen. Handwerker tun das, Unternehmer tun das, Selbstständige, Architekten, Rechtsanwälte etc. tun das. Warum ist das ein Problem, wenn das jetzt Solo-Selbstständige mit neuen Dienstleistungen sind, die das machen, die etwa für die Autoindustrie bestimmte Ingenieursleistungen, oder es gibt eine Untersuchung auch der Hans-Böckler-Stiftung, die hat das untersucht, etwa im Bereich des autonomen Fahrens, Bilder einscannen, damit die Algorithmen lernen, wie sie fahren müssen. Warum ist das ein Problem?
Sie haben eben einen Punkt angesprochen. Wenn ich einen Handwerker engagiere, um irgendwas bei mir im Haushalt machen zu lassen, dann macht er ein Angebot, der kalkuliert das, und dann habe ich die Wahl zwischen Handwerkern, wo ich dann gucken kann, wie ist die Qualität, wie ist der Preis, aber der Handwerker hat selber kalkuliert und er ist selber am Markt tätig. Und genau das haben wir bei den Plattformen nicht. Diejenigen, die dort arbeiten, registrieren sich dort, klicken bei den allgemeinen Geschäftsbedingungen auf Annehmen. Wenn sie die nicht annehmen, das ist wie mit Software, die sie installieren auf dem Handy. Das müssen sie auch erstmal alles lesen. Wenn sie es nicht annehmen, sind sie draußen. Das heißt, sie haben gar keine Wahl, irgendwie frei und selber auf dem Markt tätig zu werden, sondern sie sind diesen Bedingungen unterworfen. Und damit entsteht ein deutliches Machtungleichgewicht zwischen den Plattformen und die da arbeiten. Und das führt unter anderem dazu, dass es Plattformen gibt, die Bilder auswerten für autonomes Fahren. Da müssen Millionen von Bildern bewertet werden. Und das wird über solche digitalen Plattformen organisiert. Die von Ihnen angesprochene Studie der Hans-Böckler-Stiftung hat zutage gefördert, dass ein Großteil dieser Arbeiten in Venezuela erledigt wurde, einem krisengeschüttelten Land. Und da merkt man dann nochmal einen deutlichen Unterschied zu Produktionsverlagerungen, die wir kennen von physischer Verlagerung. Da war dann immer die Frage, wie geht das mit Steuern, Arbeitsgesetzgebung, der Logistik und sonst was. Und bei diesen Plattformen fließt die Arbeit einfach von selber dorthin, wo es am billigsten ist. Das heißt, es entsteht neuer globaler Konkurrenzdruck. Die entsprechende Plattform hat ihre Regeln, ihre Geschäftsbedingungen beibehalten. Die haben noch eine spanische Benutzeroberfläche darüber gelegt. Und dann war die Arbeit in dem Land, wo es am billigsten ist, oder die Not der Leute am größten. Und das ist eine neue Qualität von Arbeitsverlagerung. Das geht nicht auf allen Plattformen so, das muss man auch sagen. Es ist auch nicht das Ziel von allen Plattformen, tatsächlich hier die globale Dumpingnummer zu machen. Aber es verändert natürlich deutlich die Balance zwischen den Plattformen auf der einen Seite und den Menschen, die da arbeiten, auf der anderen Seite.
Wissen wir, wie viele Crowdworkers in Deutschland gibt? Welche Dynamik hat das? Ist das eine Nische für einfache Tätigkeiten oder steckt da eine große Dynamik drin?
Es gibt eine total große Bandbreite von Tätigkeiten, die erledigt werden, von einfacheren bis zu komplexen. Und es ist relativ schwierig, das zu erfassen. Also keine amtliche Statistik erfasst, zuverlässig, wie viele Crowdworker es gibt. Es gibt unterschiedliche Ansätze. Im Auftrag des Bundesarbeitsministeriums ist eine Studie zustande gekommen, die davon ausgeht, dass 5% der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland solche Tätigkeiten verrichtet. Allerdings muss man auch dazu sagen, das ist schon bei der Fragestellung kompliziert. In diesen 5%, was dann ungefähr 3 Millionen Menschen in Deutschland wären, sind eben auch Menschen dabei, die einen Shop haben bei eBay oder eine Wohnung vermitteln über Airbnb und ähnliche. Aber es hat mittlerweile eine große Dynamik und eine große Bandbreite von Tätigkeiten und Angeboten, die da entstehen.
Frau Pfeiffer, Herr Kschiftschinski, ist das ein Bereich, der irgendwie reguliert werden müsste, oder vertrauen Sie darauf, dass es letztlich auch nur die sind, die es wollen, die dort ihre Arbeitskraft anbieten, die vielleicht gerade diese Flexibilität schätzen, da Aufträge anzunehmen, aber ohne verpflichtet zu sein, das morgen wieder zu machen oder übermorgen?
Ich glaube, diese Freiwilligkeit, die gibt es, diesen Bereich gibt es, aber zu erheblichen Teilen sind es natürlich auch jene, die es machen müssen, weil ihnen andere Einkommenschancen fehlen. Sei es Menschen, die nur einen Teilzeitjob haben und aber das Nebenverdienst brauchen, in einer geringfügigen Beschäftigung sind oder arbeitsunfähig. Wir haben das, und ich glaube, es gibt eine Reihe von Regulierungsbedarfen. Der erste ist auch schon gerade angesprochen worden. Wir wissen sehr wenig über diesen Bereich. Ich glaube, wirklich eine Regulierung von Informationspflichten der Plattform wäre wirklich ein erster wichtiger Schritt. Und dann gibt es zwei weitere Themen, über die wir vielleicht auch noch sprechen sollten. Der erste ist die soziale Absicherung dieser Gruppe. Das ist allerdings ein Thema, was insgesamt die Solo-Selbstständigkeit betrifft. Nicht nur auf Plattformen, aber dort natürlich auch besonders relevant ist. Und das zweite sind die Mitwirkungsmöglichkeiten dieser Plattformarbeiterinnen und Arbeiter an der Gestaltung der Regeln, die auf diesen Plattformen gelten. Das ist ja kein Betrieb, wir kriegen das nicht in die klassische Mitbestimmung rein. Das heißt, da braucht es aus meiner Sicht eine ganz neue Suche nach Mechanismen, wie man eine Mitwirkung der dort Arbeitenden an den geltenden Regeln verankern kann.
Wie soll das geschehen, eine Mitwirkung? Wir haben gehört, Beschäftigte in Venezuela arbeiten da, auch aus Italien, aus Bangladesch. Die kriegt man nicht organisiert, die kriegt man auch nicht unter einen Hut. Also das wird schwierig, da allgemeingültige Regeln aufzustellen, Frau Pfeiffer, oder?
Also schwierig ist es auf jeden Fall, aber wir sehen ja gerade in dem Land, von dem wir in Deutschland immer so tun, als ob die gar nicht regulieren würden, nämlich in den USA und speziell in Kalifornien, gibt es ja seit Jahren jetzt alle möglichen juristischen Auseinandersetzungen. Also da ist Politik schon länger aufgewacht, und diese ganze Diskussion, sind Uber-Fahrer nicht eben doch Beschäftigte, weil vieles darauf hindeutet. Also das, was wir früher unter Scheinselbstständigkeit diskutiert haben. Also da passiert langsam was. Ich würde aber gern noch mal einen anderen Aspekt mit einbringen, weil ich denke, es geht bei diesen Formen der Ökonomie nicht nur um das Verhältnis der Plattformbetreiber und derer, die dort arbeiten. Es geht auch darum, dass solche Unternehmen wie Airbnb oder Uber, die da sicher zumindest in Europa am sichtbarsten sind, auch noch was anderes im Gepäck haben, nämlich unglaublich viel Venture Capital, also unglaublich viel Kapital. Und sie haben sich gleichzeitig freigemacht von dem, was eigentlich normale Unternehmen zu machen haben. Normale Unternehmen müssen investieren in menschliche Arbeit und in Produktionsmittel und Boden. Und es kann für eine lebendige Wirtschaft nicht gut sein, wenn wir da de facto Monopole schaffen, die dann über den Markt an sich bestimmen können. Und das ist die große Gefahr, die noch dazukommt bei diesen Geschäftsmodellen.
Ich würde gerne noch was Optimistisches beisteuern, denn wir haben jetzt viel die Probleme beschrieben. Und es ist auch beschrieben worden, dass sich diese Solo-Selbstständigen nicht kennen und dass es schwierig ist, sie zu organisieren. Wir haben jetzt gerade in dem Fall YouTube eine sehr positive Erfahrung gemacht über eine Facebook-Gruppe, die YouTubers Union, zu der mittlerweile 26.000 Menschen gehören. Wir arbeiten mit der zusammen. Und wir haben Druck gemacht auf diese Plattformen, die haben sich da zusammengefunden. Und wir machen jetzt in den letzten Wochen die Erfahrung, dass unsere Forderungen, die dahin gehen, mehr Transparenz zu haben, menschliche Ansprechpartner und ähnliche, dass etliche von denen von YouTube erfüllt werden. Das heißt, wir merken gerade, wenn man es schafft, sich zusammenzuschließen und Druck zu entfalten und gemeinsam zu agieren, dann gibt es auch da positive Beispiele und man kann tatsächlich was gestalten.
Ein positiver Ausblick zur Zukunft der Arbeit. Das waren die Zeitfragen mit der Diskussion zur Zukunft der Arbeit mit Gerhard Schröder am Mikrofon. Wir haben diskutiert mit der Arbeitssoziologin Sabine Pfeiffer, mit Robert Fuß von der Industriegewerkschaft Metall und mit Martin Kschitschinski vom Wissenschaftszentrum Berlin. Danke, dass Sie dabei waren. Hier im Programm geht es jetzt weiter mit Musik im Gespräch. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble und der Dirigent Marek Janowski unterhalten sich über die Einzigartigkeit von Ludwig van Beethoven.